und da ist schon eine Atmosphäre, da ist eine bestimmte Stimmung, du hast noch mit niemand geredet, du kommst in den Raum und da ist was. Manchmal fällt uns das auf, wenn da Anspannung in der Luft liegt, wenn gerade gestritten wurde und man kommt in den Raum, wo man merkt, da ist was komisch. Aber das gibt es auch im Positiven. Du kommst wohin und da ist Leben. Da ist Freude. Da ist sofort ein Gefühl, wo du weißt, hier passt es gerade. Und da kommt jemand rein und da ist Energie. Der bringt irgendwie eine Power mit. Da, es gibt Menschen, die kommen in den Raum und der Raum ist irgendwie anders. Da ist gute Laune. Das in einer viel höheren Potenz, in einer unfassbaren Größe, stelle ich mir vor, wie das ist, wenn irgendwo steht, und da ruhte Gottes Herrlichkeit. Inmitten des Volkes Israel, da ruhte Gottes Herrlichkeit als Wolkensäule, als Feuersäule, da war was anders. Es gibt Gottesdienste, es gibt Gebetszeiten, es gibt Dienste, die man tut im Kontext der Gemeinde und da merkt man, Gott ist irgendwie anwesend. Er ist am Wirken. Und man selbst ist eigentlich nur so dabei. Da passiert was, es wird greifbar. Und ich hoffe, du weißt, wovon ich rede. Ich hoffe, du hast es schon mal erlebt, dass man, weil es so wunderschön ist, da passiert was. Man merkt, Gott ist am Werk in diesem Moment, in mir, in unserer Gruppe, wo auch immer. Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man als kleines Kind den Eltern hilft beim Reifenwechseln oder beim Küchemachen. Irgendwie hat man nicht so richtig eine Aufgabe, weil Gott irgendwie ausfüllt, weil er tut. Oder wenn man lang aufbleiben darf und mit den Erwachsenen am Tisch sitzen darf und man fühlt sich irgendwie von Bedeutung. Aber eher, weil man dabei ist. Nicht, weil man so viel macht, nicht, weil der Teil so groß ist, den man leistet. Irgendwie läuft es automatisch. Und du kommst dahin. Gottes Herrlichkeit inmitten der Zelte, jetzt ganz stark vereinfacht. Die hatten auch Probleme, auch mit der Herrlichkeit. Da ging es auch nicht immer super. Und dann erhebt sich auf einmal diese Wolkensäule, diese Feuersäule und sie zieht weiter. Wie bei Hesekiel. Die hat sich erhoben, Gottes Herrlichkeit hat sich erhoben und ist ins Exil. Und Hesekiel sieht, wie die Herrlichkeit Gottes in diesem Wagenbild, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie zu ihm nach Babylon kommt. Und im Volk Israel, ich weiß nicht, ob ihr euch das überlegt habt, aber diese Feuersäule, diese Wolkensäule, die geht voran, wann immer es Zeit ist, sonst ruht sie auf der Stiftshütte. Glaubt ihr, da ist jemand sitzen geblieben und hat gedacht, jetzt gefällt es mir aber gut? Hier in dieser Wüste? Die hätten ja sitzen bleiben können. Es gab ja nicht so, dass es komplette Diktatur war und alle hatten einen Willen und immer waren alle einer Meinung. Das lesen wir nicht so ganz. Die hätten sitzen bleiben können. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir bleiben wie sitzen. Und in meinem Leben fühlt es sich dann so an, als wäre ich allein. Weil ich manchmal oder weil wir manchmal vergessen, dass Gott wirkt und wie Gott wirkt. Und die Dienste, die wir tun, sie fühlen sich mehr nach harter Arbeit an. Wie nach, ich schaue Gott zu und halte die Taschenlampe oder was auch immer man so Kindern für eine Aufgabe gibt beim Kochen oder Auto reparieren. Und ich werde manchmal traurig, weil ich wie merke, das, was ich hier tue, das, was ich mache, es hat wie das Leben darin verloren. Es hat wie die Bewegung verloren. Ich habe wie den Zug verpasst. Gott hinterher. als würde ich in der Wüste sitzen und schaue mich um und denke mir, warum fällt kein Manna mehr vom Himmel? Nachfolgen, Jesus nachfolgen, wenn du ein Freund Jesu bist, wenn du an ihn glaubst, dann impliziert das auch Bewegung. An Jesus dranbleiben, mit ihm unterwegs sein. Da ist Bewegung drin und dem wollen wir heute Morgen ein bisschen nachgehen. Was passiert, wenn Gott in Bewegung ist? Was ist unser Auftrag? Und was sind Gefahren des Stehens? Es ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir waren in den USA mal wandern und Ellen und ich sind wirklich einen harten Pfad hochgewandert und wir haben es schon genossen, es war anstrengend, sind da hoch und wir kommen am Gipfel an und sehen, dass der Berg von der anderen Seite mit dem Auto befahrbar war. Und oben war ein riesen Parkplatz, alle hatten die gleiche Aussicht. Aber wir hatten, glaube ich, ein unterschiedliches Gefühl. Manchmal verkürzen wir gern den Weg. Wir verkürzen das, was Gott eigentlich mit uns tun möchte in der Bewegung. Und wir können in dieser Perspektive des mit Gott auf dem Weg sein, so viel von Israel lernen. Das Volk Israel, Gott nutzt ein Volk, das eine Volk, damit es sein Repräsentant ist auf dieser Welt und zeigen soll, wie das Leben mit ihm aussieht, was sein Wunsch ist für das Leben auf der Erde und was sein Anliegen ist und auch wie Gott ist. Er stellt dieses eine Volk heraus und sagt, schaut ihr, dass ihr es gut macht und dann werden die anderen von euch lernen. Und in der Bibel sehen wir immer wieder einen Gott, der gehen möchte, der Menschen aussendet, er beruft sie, er befähigt sie, schickt sie weg. Und im Griechischen, so ein bisschen in unser Denken, die packen gern alles in Schubladen, alles so. Und wenn Gott beschrieben wird, dann wird er in Adjektiven beschrieben. Wenn ich euch frage, wie ist Gott? Dann sagt ihr, er ist allwissend und allmächtig und allgegenwärtig und all diese Allbegriffe. Wenn die Juden versuchen, Gott zu beschreiben, was tun sie? Sie erzählen eine Geschichte, die Gott mit ihrem Volk getan hat. Wenn ich euch frage, wer ist Gott? Dann würde ich mir eine Geschichte wünschen. Für mich ist Gott der, mit dem ich damals durch die Krise gegangen bin. Und dann hat er mich rausgerettet und wunderschön war es. Und so eine Geschichte wollen wir uns heute Morgen anschauen. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wenn Gott weiterzieht, dann. Die Frage, die Geschichte, die wir uns anschauen wollen, ist die der ehernen Schlange. Ehern, ein altes, komisches Wort für Kupfer oder Bronze, je nachdem, wie man es übersetzt. Ich habe Freude an solchen Worten, deswegen habe ich es drin gelassen. Die eherne Schlange. Und ich lese los. Das Volk Israel war aus Ägypten raus, sie waren in der Wüste, sie hatten verschiedene Probleme immer wieder und in 4. Mose 21 steht, da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Also sie mussten einen Umweg machen und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Sie hatten keine Lust mehr, und redeten wieder Gott und wieder Mose. Auch das kennen wir von dem Volk. Und es kam wieder dazu. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Er sprach also zu Gott. Und daraufhin antwortete der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und zieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben. Also was war passiert? Sie murren. Gott sagt euch, okay, gut, dann, here we go. Ich ziehe mich zurück. Strafe kommt. Und feurige Schlangen beißen das Volk. Und Leute sterben. Das Volk Israel, es beschwert sich, es murrt, es meutert. Sie reden gegen Mose, den Anführer. Und sie haben schon vergessen, dass ein paar Verse davor sie Gott ein Gelübde geben. Wir gehen mit dir, wenn du uns unsere Gefangenen befreist und das hilfst, das Volk zu schlagen, dann sind wir bei dir. Und Gott straft sie. Und ich finde das eine mega spannende Stelle aus folgendem Grund. Hättet ihr die Schlange angesehen? Oder was hättet ihr gedacht, wenn euer Anführer auf einmal anfängt, eine Schlange auf einen Pfosten zu machen und zu sagen, ja, wenn ich fertig bin mit der Schlange, dann werdet ihr, wenn ihr sie anschaut, geheilt. Ich meine, das war das gleiche Volk, das das goldene Kalb gemacht hat und dann mega auf den Deckel bekommen hat, weil es das goldene Kalb angebetet hat. Ich meine, was passiert da? Beim goldenen Kalb, auch ein Ding aus Metall, auch ein Tier, auch auf einem Podest, da Problem. Ein paar Jahre später, eher eine Schlange, auch Metall, auch Tier, auch auf einem Stab halt, kein Problem. Ich wäre, glaube ich, durchgedreht, hätte ich den Mose da hämmern sehen oder machen sehen oder das beauftragen sehen. Und dann auch noch eine Schlange. Die Tiere, die uns beißen. Wie verrückt ist das? Ich sterbe durch eine Schlange und wo kommt mein Leben her? Wo kommt meine Rettung her? Von einer Schlange? Wisst ihr, wie verrückt es ist? Wir lesen die Geschichte, denken, ah ja, okay, Schlange, gut, alles. Nee, verrückt. Mose bittet stellvertretend für das Volk. Und das erste Spannende, was wir lesen dürfen, ist, dass Gott sagt, mach die Schlange. Nicht das Volk sagt, wir machen ein Kalb. Der Herr sprach zu Mose, mach dir eine eherne Schlange. Und Schlangen, sie waren damals eigentlich auch schon ein Repräsentant für das Böse und Hinterlistige. Es waren jetzt kein Tier, das man erwartet hätte. Ich fände es schön gewesen, wäre das ein Lamm, so Jesus und das Lamm auf dem Podest. Hätte es wenigstens für mich noch theologischen Sinn gemacht, irgendwie. Aber Gott sagt, nein, eine Schlange, das Tier, das euch beißt, wird erhoben. Und das Volk Israel, es kehrt um. Von was kehrt es überhaupt um? Sie murren? Darf man sich jetzt nicht beschweren? Ist Gott gegen Kritik? Kritik gegen Leiter? Ist es nicht drin, dass man mal sagt, oh, also ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagen, ich habe keinen Bock mehr durch die Wüste zu rennen. Absolut. In diesem popligen Stück Sand waren sie 40 Jahre unterwegs. Und im Kreis und im Kreis und im Kreis und im Kreis. Es ist doch selbstverständlich für mich, dass man mal sauer wird. In Psalm 78 führt der Psalmist das aus, was das Problem ist hinter dem Murren. Und da will ich euch ein paar Verse lesen. Wir springen da so drüber. Hier ist übrigens die Schlange, die habe ich euch mitgebracht. Es ist sehr dramatisch, dieses Gemälde. Die Leute sterben. Da oben sieht man eine Schlange, man sieht Mose mit so einem Richterstab. Man sieht ihn, erkennt ihn an den Steintafeln. Dass ihr mal so ein bisschen ein Bild habt. In Psalm 78. Ich lese ein paar Verse und vor allem auf die unteren gehen wir dann ein. Also ich fange oben an und dann lesen wir die hier. Damit sie nicht würden wie ihre Väter, eine widersetzliche und widerspenstige Generation, eine Generation, deren Herz nicht fest war und deren Geist nicht treu war gegen Gott. Sie hielten nicht den Bund Gottes und weigerten sich, nach seinem Gesetz zu wandeln. Sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er sie hatte schauen lassen. Er tat Wunder von ihren Vätern im Lande Ägypten, dem Gebiet Zoans. Er spaltete das Meer und ließ ihn durchgehen. Er ließ das Wasser stehen wie einen Damm. Er leitete sie des Tages mit der Wolke und des ganzen Nachts mit dem Licht des Feuers. Er spaltete Felsen in der Wüste, drängte sie reichlich wie mit Fluten. Er ließ Bäche hervorkommen aus den Felsen und Wasser herablaufen wie Flüsse. Doch sie fuhren weiter fort, gegen ihn zu sündigen. Sie stellten sich nach ihrem Herzen Gott auf die Probe, indem sie Speisen forderten für ihre Gelüste. Und weiter unten jetzt diese Verse. Und da steckt der Kern dieses Murrens in Vers 37. Doch sie betrogen ihn mit ihrem Munde und mit ihrer Zunge belogen sie ihn. Denn ihr Herz war nicht fest ihm gegenüber und sie blieben nicht treu an seinem Bund. Er aber war barmherzig, er vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Er dachte daran, dass sie Fleisch sind, ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkehrt. Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn, betrübten ihn in der Einöde. Immer wieder stellten sie Gott auf die Probe und kränkten den Heiligen Israels. Ihr Herz war nicht fest. Sie hielten sich nicht an das Versprechen, an den Bund, das gegenseitige Versprechen. Gott sagt hier und das Volk sagt so. Wir sind gemeinsam unterwegs. Sie hielten sich nicht dran. Sie murrten gegen ihn. Ihr Herz war nicht fest. Aber sie kehren um. Und sie erkennen, was sie falsch gemacht haben. Wir werden uns anschauen, wie wir das mit der Schlange schön auflösen können am Ende. Aber es ist doch spannend, wie unser Herz nicht fest sein kann. Und wie wir murren können. Und wie wir nicht vertrauen auf den Bund Gottes und unseren Teil nicht einhalten. Wie wir das nicht würdigen. Und ich finde es so spannend mit diesem Aspekt der Geschichten erzählen. Sie haben vergessen, was er für sie getan hat. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was habe ich alles vergessen, was Gott für mich getan hat? Und ich bin wie auf die Knie und habe gesagt, Herr, es tut mir leid. Und mir sind 5 Sachen eingefallen, wo Gott in meinem Leben übernatürlich gewirkt hat. Herausragend. Wo ich fassungslos war und jetzt ich ihm nichts zutraue? Das Reden von den Taten und Wunder Gottes. Ich weiß nicht, wie das in eurer Familie ist, wie das in im Hauskreis ist, da wo ihr zusammenkommt, ob ihr euren Kindern erzählt von den großartigen Taten Gottes. Ob ihr euren Freunden erzählt, ob ihr nachher beim Mittagessen den Leuten erzählt, was Gott mit euch getan hat. Josua, es ist so spannend. Wir haben einen Megabruch in der Bibel, rein strukturell, organisatorisch. Zwar dieses Volk ist unterwegs, sie nehmen das Land Kanaan ein, am Ende dieser Wüstenzeit nehmen sie das Land Kanaan ein. Und Josua hat keinen Nachfolger, die Stämme werden verteilt. Josua, er stirbt. Und dann heißt es, dann starb Josua, der Sohn Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet des Erbteils, bla bla bla. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Alle sind gestorben aus der Generation. Und dann, aufpassen, und eine andere Generation kam nach ihnen, die den Herrn nicht kannte, und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Und ich weiß nicht, wer von euch das Buch Richter mal gelesen hat. Es ist das schrecklichste Buch für mich die Gräueltaten, das, was da passiert, der Untergang der Leiter, da fast keiner überlebt da gut am Ende. Es ist schrecklich. Eine ganze Generation ist entstanden von Leuten, die nicht mehr wussten, was Gott tat, die nicht mehr wussten, wer Gott war. Und es geht verloren. Erzählen wir davon, wie wir geheilt wurden. Wie Gott dieses Haus hier möglich gemacht hat, in dem wir sitzen dürfen. Das ist nicht erschienen, das ist nicht einfach so gekommen. Wie er die Gemeinde getragen hat, erzählt ihr euch die Geschichten. Mein Dozent sagt, ich fand es so schön, singen wir Gott Loblieder und Danklieder für die Wiedervereinigung von Deutschland. Es ist nicht selbstverständlich, was da passiert ist. Es war Gottes Wirken, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind als Land, dass ein Wirtschaftswunder kam, dass wir in Wohlstand leben. Danken wir Gott dafür, für das, was er mit uns als Nation gemacht hat. Fand ich einen spannenden Gedanken. Wirklich. Es geht verloren, wenn ich meinen Kindern nicht erzähle, wie meine Großeltern fliehen mussten, wie sie gehungert haben, wie sie ins Gefängnis kamen, weil sie Kriegsdienst verweigert haben. Aber der Segen, der daraus floss, wie Gott es getan hat. Was Gott Großes getan hat mit der Täuferbewegung, was er Großes getan hat in meinem Leben. Es geht verloren, wenn wir es nicht erzählen. Und wenn ich ihm Eli versuche zu erklären, was allwissend, also meinem Sohn Eli, versuche zu erklären, was allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist. Adjektive. Wenn ich ihm erkläre, dass wir auf Knien gebetet haben, weil wir wussten, seine Mutter kann nicht schwanger werden. Und dann kam er. Das verändert ihn. Das kapiert er. Haben wir Gott vergessen? Ich bete nicht. Es wird spannend, wenn wir uns anschauen, zu was es geführt hat in Israel. Was ist daraus entstanden? Eine Sehnsucht nach einem Messias. Sie haben sich gefangen, es kamen die Könige. Und Gott ist wie nach der Zeit weitergezogen. Und es war Stille und sie wurden eingenommen. 400 Jahre haben wir, bevor das Neue Testament anfängt. Vom letzten, wie aufgeschriebenen Wirken Gottes, bis das Neue Testament anfängt. 400 Jahre, die Zeit der Makkabäer, der Apokryphen, kann man das nachlesen, was da passiert ist. Und es kamen wie Strömungen raus in Israel, die folgendermaßen Reaktionen hatten auf dieses Wegbleiben Gottes, auf diese Leere, jetzt sitzen wir hier in der Wüste, Gott ist irgendwie nicht da, er tut irgendwie nicht richtig. Und es haben sich vier Parteien, wie vier Gruppen gebildet, die zum Teil noch in der Zeit Jesu aktiv waren. Es waren die Pharisäer, die kennen wir sehr gut. Jesus hat sich oftmals mit ihnen angelegt und ihr Schlüssel war Frömmigkeit und Hingabe. Frömmigkeit, Gesetzlichkeit, Hingabe. Wir müssen nur ordentlich die Gebote halten, dann kommt der Messias. Wir hatten die Sadduzäer, die hatten eher so, sage ich jetzt mal heutzutage, eine etwas liberalere Sicht, pragmatische Kooperation. Sie waren mit den Römern gut in Kontakt. Sie waren wie unterwegs mit den Römern, war ein bisschen parteilich, sehr politisch stark. Dann gab es den absoluten Krieg, den Widerstand, die Guerilla, Makkabäer und Zeloten. Sie gingen in den Krieg. Und dann gab es die Essener, die haben sich wie mönchsartig zurückgezogen. Keine Ehen, also sie waren ehelos und das ganze Engelthema war bei denen groß. Die haben mönchsartig sich zurückgezogen. Und wenn wir auf die Kirchengeschichte schauen, wenn wir auf unser Leben schauen, was lernen wir daraus? Keine dieser Gruppen hat den Messias erkannt. Nicht die Pharisäer mit ihrer Gesetzlichkeit und Frömmigkeit, nicht die Sadduzäer, die zwei waren sich nur in einem einig, nämlich dass Jesus sterben muss. Die Makkabäer und Zeloten, die mit Krieg das Land umstürzen wollten, und die Essener, die sich so zurückgezogen haben, dass sie im Neuen Testament gar keine Erwähnung mehr finden. Nur noch andeutungsweise. So zurückgezogen. Wenn wir auf unsere Kirchen- und Gemeindegeschichte schauen, wir haben Tendenzen zum Rückzug. Wir hatten Tendenzen zur absoluten Abkapselung. Wir hatten Tendenzen zur Frömmigkeit, zur absoluten Gesetzlichkeit. Was mein Wunsch ist, was meine Angst ist, ist, dass uns nicht das Gleiche passiert wie mit der ehernen Schlange. Und ich lese die Geschichte weiter, weil die eherne Schlange, die Schlange aus Kupfer, sie kommt nochmal. In 2. Könige, Vers 18 steht: Hiskia, im 3. Jahr Hoscheas, der Sohn Elias, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er entfernte die Höhen, und jetzt spannender Vers, er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera um, Gottesbild, und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Er zerschlug die Schlange. Warum? Denn bis zu dieser Zeit hatten ihr die Israeliten geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel, sodass er unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war noch vor ihm gewesen ist. Genau. Hiskia, er war König des Südreichs. Das Nordreich ist gefallen, nach Jerusalem, sein Regierungssitz, kamen viele Flüchtlinge. Er hat politische Macht gehabt und er war einer der Könige, die es gut gemacht haben. Wir sprechen ungefähr von der Zeit so 700 bis 500 vor Christus, und er war jung. Und er tat das, was dem Herrn wohlgefiel. Und er nimmt das weg, was Gott entgegenstand, die Götzen. Und ich finde eine Sache so spannend. Wie aus einem Ding, das voller Leben war, das Leben und Rettung gebracht war, hat. Aus dieser Schlange, durch die Gott wirkte. Die Schlange war nicht Gott und Gott war nicht die Schlange. Gott wirkte durch die Schlange. Und dieses Ding, es wurde zum Götzen. Man könnte meinen, eigentlich ist es doch ein super Ding. Da gab es Leben. Ein Götze an die Stelle des lebendigen Gottes tritt eine sichtbare Darstellung. Nicht als Symbol, sondern an dessen Stelle, Ziel der Anbetung. Aber sie sind tot. Und ich frage mich, wo habe ich das? Wo haben wir das als Gemeinde, wo wir Dinge haben, wo wir merken, oh, da war Gott drin. Da war Gott drin. In diesem Ding, in dieser Struktur, in diesem Dienst. Und jetzt mache ich es einfach noch. Jetzt bete ich es einfach noch an. Aber eigentlich ist kein Leben drin. In welcher Freizeit, in welcher Gemeindeaktion, in welchem, keine Ahnung, Ritus, den du hast in deinem Leben, keine Ahnung, vielleicht betet ihr vor dem Essen und da ist nichts dahinter. Wir machen hier Dienste, vielleicht singen wir hier Lieder, weil man es halt so macht, weil es Tradition ist. Und die Frage ist doch immer, geht es um Machterhalt oder geht es um Dienst? Geht es um Ansehen oder Gottesdienst? Übernehme ich eine Aufgabe, weil ich Gott dienen will? Oder geht es um meine Person, dass man sieht, boah, jetzt steht er da und macht Moderation und predigt? Geht es mir hauptsächlich darum, eine gute Zeit zu haben mit meinen Freunden oder wirklich Gott hinterher? Geht es um Tradition oder wirklich um Gottes Willen? Und bin ich bereit, Dinge, die gut waren, die sinnvoll waren, das spricht niemand dieser Schlange ab, bin ich bereit, sowas vom Thron zu stoßen, vom Podest zu stoßen, in meinem Leben? Oder halte ich es einfach aus? Die Generation nach Josuas Tod, sie wusste nichts mehr von Gott. Sie wussten nicht, warum. Weiß ich, warum ich danke vor dem Essen? Ist es gefüllt? Weiß ich, warum wir hier Lieder singen? Warum wir Lob preisen? Was Anbetung ist? Dinge, die mit Leben und mit Segen gefüllt waren, sind sie noch gefüllt? Oder diene ich einer Struktur, die nicht zu Gott führt? Bin ich bei Jesus? Es gibt diese schöne Geschichte, die ich zum Abschluss noch kurz erkläre. Es gibt die Geschichte von der Mutter, die ihrer jungen Tochter zeigt, wie sie Schweinebraten macht. Und die kleine Tochter steht nebenbei und die Mutter bereitet diesen Schweinebraten vor, hat ihn auf dem Schneidebrett und schneidet links eine Ecke ab und rechts eine Ecke ab. So. Links und rechts. Und dann sagt die Tochter, Mama, warum machst du das jetzt? Und dann sagt sie, oh, das hat mir meine Mutter so gelernt. Und die Tochter, hä, aber warum? Das macht ja keinen Sinn. Und sagt sie, ja, das macht man so. Das gehört zum Schweinebraten dazu. Und die Mutter ist irgendwie bewegt davon und sie ruft bei ihrer Mama an und sagt, du, warum schneidest du nochmal die Ecken vom Schweinebraten ab? Und die Mutter, oh, das habe ich von meiner Mama gelernt. So, komm, ruf die doch mal an. So, also ruft die Frau ihre Oma an, die Uroma, und sagt, du, warum schneidest du eigentlich beim Schweinebraten die linke und rechte Ecke ab? Dann sagt sie, ja, meine Form für einen Schweinebraten war nie groß genug für einen Schweinebraten. Deswegen musste ich die links und rechts zusammenschneiden, dass der da reinpasst. Das ist tot. Das macht keinen Sinn. Versteht ihr? Tote Liturgie. Warum stehen wir auf im Gottesdienst? Warum essen wir gemeinsam? Warum singen wir Lieder? Das Herz, ein festes Herz im Bund, ein festes Herz des Versprechens, das ist der Schlüssel. Ich bin schon voll drüber mit meiner Zeit. Eigentlich hätte ich jetzt noch diese ganze Auflösung der Schlange. Wir machen in einem Schnelldurchlauf. Das Bild, die Schlange kommt ein drittes Mal vor. Jesus benutzt sie im Gespräch mit Nikodemus. Und das ist wie ein ganz anderer Anfahrtsweg. Da schreibt oder spricht Jesus zu Nikodemus, wie damals in der Wüste die Schlange erhöhte, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben war. Jesus hatte ein Problem. Wie erkläre ich Nikodemus, dem hohen Pharisäer, dem hohen Priester mit einem großen Bibelwissen, dass ich in Zukunft an Golgatha gekreuzigt werde. Wie mache ich ihm das begreifbar? Wie mache ich ihm das klar, diesem gebildeten Mann? Und Jesus, er nimmt in dem Gespräch, wunderschönes Gespräch, nimmt Bezug auf diese Stelle. Und wir haben wie die Parallelen, wo wir sagen, von der Schlange gebissen, das Volk Israel ist wie von der Sünde gebissen. Der körperliche Tod aufgrund des Schlangenbisses ist wie ein geistlicher Tod. Und die Schlange, sie wird aufgerichtet. Die Schlange, das Bild der Sünde, der eigentliche Fluch, es wird aufgerichtet, so wie Jesus auch am Kreuz als Zeichen des Fluchs. Das Kreuz wurde erst mit Jesus zur Rettung. Davor war es ein Zeichen der Verdammnis und so wie die Israeliten zur Schlange aufschauen mussten, so sollen die Leute mit Glauben zu Jesus schauen. An dieses Zeichen. An dieses Symbol. Glauben rettet. So hat Jesus Nikodemus das erklärt. Deswegen macht die Schlange auch Sinn. Durch den Blick von Jesus. Und so wollen wir die Bibel lesen durch den Blick von Jesus, auf ihn hin. Wenn Gott weiterzieht, wenn Gott sagt, ich bin hier nicht mehr, dann ist mein Anliegen, ich ziehe ihm hinterher. Wenn Jesus läuft, laufe ich ihm hinterher. Und irgendwann war die Schlange nutzlos. Irgendwann war die eherne Schlange nutzlos für das Volk Israels. Und ich bete darum, dass wir es schaffen, die loszuwerden. Dass wir es schaffen, die nicht mitzukarren über hunderte von Jahren, bis sie irgendwo angebetet wird. Sondern dass wir wissen, warum. Wegen Jesus. Dass wir wissen, warum? Wegen Jesus. Wenn Jesus läuft, laufe ich ihm hinterher. Wenn Gott da wirkt, dann möchte ich dort sein, wo er wirkt. Denn dort ist das Leben. Dort, wo wir in Glauben auf ihn schauen, da ist Leben. Da, wo wir dranbleiben, da können ja Traditionen mit Leben gefüllt werden. Traditionen sind eine super Sache. Wenn wir wissen, warum. Und bevor wir noch ein gemeinsames Lied singen, möchte ich beten mit uns und zum Abschluss des Gottesdienstes auch segnen. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Ich bete mit uns und dann singen wir noch ein Lied. Großer Gott, ich danke dir, dass du herrlich bist. Ich danke dir, dass du groß bist. Ich danke dir, dass du mit uns gehen willst. Ich danke dir, dass du gleichzeitig mit uns auf dem Weg bist, aber auch allgegenwärtig. Ich danke dir, dass du Menschen schenkst wie Hiskia, die Götzenbilder umschlagen. Und Jesus, ich bete, dass du in mein Leben kommst und Götzenbilder runterschmeißt, die nichts verloren haben. Dass ich Dinge loslassen kann, die sich vielleicht anfühlen wie mega geistliche Arbeit, aber eigentlich du gar nicht möchtest. Jesus, mach mein Herz fest. Mach unsere Herzen fest. Erinnere uns an das, was du getan hast. Großer Gott. Und so segne ich euch mit dem aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Friede. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.